Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Es ist der letzte Podcast im Jahr 2024 und er trägt den Titel Datenrecht 2025, koordinierter Zukunftsoptimismus. Ja, das finde ich, ist ein schönes Thema. Und meine beiden Gesprächspartner, die finden das, das weiß ich im Vorgespräch, auch. Und deswegen haben wir uns darauf verständigt. Ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge den Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, Tobias Keber. Hallo, Tobias.
Hallo, lieber Rolf. Hallo zusammen.
Und dann begrüße ich Axel Voss, Mitglied des Europäischen Parlaments und Digitalpolitiker in der Europäischen Union, seit ich denken kann.
Datenpolitik. Ja, vielen Dank, Rolf. Und hallo, Tobias.
Ja, genau. Wir kennen uns lange, duzen uns deswegen. Insofern machen wir da auch hier nichts anderes. Ich glaube, vorstellen muss ich meine beiden Gesprächspartner nicht. Können ja gleich was über sich sagen, während wir die Themen besprechen. Ja, so ein Podcast zum Ende des Jahres, der hat ja was Rückblickendes, was Ausblickendes. Und ich würde gerne mal 5 Begriffe, die für mich in dieser Zeit prägend sind, ins Gespräch bringen. Und dann würde ich Tobias Keber, Axel Voss fragen, was sie damit anfangen können. Und ich würde aber schon ein kleines Stichwort jeweils zu dem Begriff sagen auch schon. Also, und dann würden wir sie nacheinander abarbeiten. 5 Begriffe, das wäre so das Strukturelement dieser Veranstaltungen. Also die Begriffe lauten Datenwirtschaft und das, was mir dazu einfällt, wäre Koordination. Der zweite Begriff lautet Datenschutz. Was mir dazu einfällt, ist Auslegung im Sinne der Ratio der DSGVO. Dann hätte ich den nächsten Begriff, künstliche Intelligenz, KI. Da wäre mein Gedanke dazu Kompetenz. Dann ist der vierte Begriff Demokratie. Da würde ich sagen Schutz. Die braucht Schutz in dieser Zeit. Und das letzte ist Datensicherheit, was ich ansprechen würde. Und da würde ich sagen, die braucht Daten zur Wahrung der Freiheit. So. Das sind 5 Begriffe und 5 Gedanken dazu. Und jetzt würde ich gerne wie folgt vorgehen, würde den ersten Begriff zunächst Axel Voss als Teil des europäischen Gesetzgebers, gerade frisch, ist ja noch frisch, ne, dieses Jahr ins Amt wieder gekommen, fragen, was macht Axel Voss da draus? Ne? Also wie kriegen wir diesen Zukunftsoptimismus jetzt im Europäischen Parlament auf die Straße gebracht. Und dann frage ich dann hinterher zu demselben Thema Tobias Keber, der ja zu den konstruktiven, alle konstruktiven, aber Tobias Keber ist es insbesondere auch konstruktiven Aufsichtsbehördenleiterinnen und Leitern zählt. Und dann würde ich den fragen, was macht Tobias Keber da draus? Also fangen wir an mit dir, lieber Axel. Datenwirtschaft braucht Koordination. Was braucht sie aus deiner Sicht? Widerspruch, Zuspruch, Ergänzung? Mach was draus.
Ja, also Datenwirtschaft ist in jedem Fall ein Thema, was wir insbesondere in Europa erhöhen müssen. Also das heißt, mehr Daten nutzen, mehr Erkenntnisse daraus auch ziehen. Deshalb ist es die Koordination, glaube ich, von daher schon mal ganz gut. Aber ist mir beinahe noch zu defensiv. Wir müssen jetzt mehr an Wettbewerbsfähigkeit denken oder daran, dass Europa nicht irrelevant werden darf, auch in einer Datenwirtschaft. Und von daher bedarf es hohe Konzentration auf die Datenwirtschaft, nicht nur Koordinierung, sondern auch Ermutigung, mehr mit Daten zu machen.
Ja, also Datenwirtschaft in ihrem reinen Wortsinn, mit Datenwirtschaften, ein Datenökosystem entwickeln. Ja klar, also die Europäische Union, der Gesetzgeber, hat das ja nun mal auch ins Werk gesetzt durch den Data Act insbesondere. Der Data Governance Act, die KI-Verordnung, ist ja nun mal auch ein wichtiger Faktor zur Ermöglichung. Ja, absolut. Also gibt es viele andere auch. Was Konkretes, wie du das machen würdest, vielleicht noch bevor Tobias Keber
ankommt? Ja, also ich würde das gar nicht immer nur auf nicht personenbezogene Daten beziehen, sondern eben auch auf personenbezogene Daten. Wenn wir uns jetzt mal die Technologie oder die neue Form der Datenwirtschaft angucken, nämlich künstliche Intelligenz, wollen wir als Europäer ja auch gerne mithalten. Und wir wollen eben auch unsere Eigenarten in diesen KI-Modellen ja dort wiedergespiegelt sehen. Und wenn wir, ich sage jetzt mal sowas wie Gendergerechtigkeit, Nichtdiskriminierung und Vorurteilsfreiheit dort alles sehen wollen, dann brauchen wir auch viele personenbezogene Daten, die in diesen Modellen auch mit integriert werden. Und von daher würde ich sagen, bezieht sich auch für mich die Datenwirtschaft einfach auch auf personenbezogene Daten, die wir dann höchstwahrscheinlich in einer pseudonymisierten oder anonymisierten Form auch entsprechend nutzen sollten. Ein besonderer Punkt in diesem Zusammenhang sind für mich eben immer die Gesundheitsdaten, weil sich eben mehr Gesundheit oder, wenn man auch so will, mehr Sicherheit durch Datenanalysen einfach mehr generieren lässt. Und von daher, glaube ich, brauchen wir auch da diesen entsprechenden Zugang, die Zugangsmöglichkeit, weil am Ende sonst die Forschung Europa verlassen wird, wenn wir nicht auch qualitative Datensätze irgendwie zugänglich halten.
Ja, ich denke, da ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Tobias Keber was dazu sagt. Ich kann mir nicht vorstellen, will natürlich auch nicht vorgreifen, dass es da jetzt Widerspruch gibt. Aber wer weiß. Wie siehst du es, Tobi, hier mit Datenwirtschaft, Koordination plus wirklich auch mit Datenwirtschaften? Das ist ja das Petitum von Axel Voss.
Ja, also ich gehöre ja zur Exekutive und als in dieser Rolle habe ich zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen, was sich auf der gesetzlichen Ebene tut. Und da hat sich ja, das ist ein offenes Geheimnis, sehr viel getan. Das heißt also, das Datenschutzrecht steht in vielfältiger Wechselwirkung zu neuen Datenakten, Datenwirtschaftsakten. Und jetzt muss man eben schauen, wie man damit umgeht. Ne? Und du hast ja diese fünf Begriffe eingeführt und wir reden wahrscheinlich gleich auch noch über die Auslegung. Ich habe mal so überlegt, wie kann man denn grundsätzlich jetzt damit umgehen? Also ich habe zur Kenntnis zu nehmen, es gibt einen Digital Service Act, Digital Markets Act, Data Act. Das heißt also, auch der Zugang zu Daten und die Datennutzung ist gesetzgeberisch, das ist das Votum, hat mehr Bedeutung gewonnen. Und das muss man zunächst mal zur Kenntnis nehmen und seinen Job weiterhin machen. So, und jetzt auf der, wie geht man damit um oder wie operationalisiert man das welche Optionen gibt's eigentlich? Auch wieder auf der Metaebene, vielleicht jetzt mal noch nicht so nur als Aufsicht denkend. Ich könnte jetzt sagen, gut, es bleibt alles so, wie es ist. Also das heißt, wir haben die Datenschutzgrundverordnung, wir haben weitere Rechtsakte und jetzt müssen wir eben gucken, wie wir das auslegen, möglichst schnittstellenkonform oder schnittstellenfreundlich, könnte man sagen. Oder man sagt und wendet sich dann an den Gesetzgeber und sagt, es gibt so Bereiche, da wünsche ich mir was, vielleicht auch als Aufsicht, vielleicht eine besondere KI-Datenschutzverordnung oder ähnliches. Man sagt, man bohrt einzelne Akte jetzt noch auf, das auch wieder an den Gesetzgeber. Oder man sagt, man bräuchte vielleicht sogar so eine ganz große Reform, so eine Kodifikation des Digital- und Datenrechts. Dann wäre die Frage, ob sowas politisch denkbar ist. Aber zunächst, wenn du mich wieder in meiner Rolle zurück wieder als Aufsicht, haben wir jetzt das zur Kenntnis zu nehmen und überlegen, wo sind die Schnittstellen, was heißt das, Datenschutz und Datenzugang? Wie kriegt man das in Einklang? Auch ja, Wechselwirkungen zur KI-Verordnung, das wird sehr herausfordernd. Also es wird ab 2025 da für die Aufsichten viel Arbeit sein.
Ja, okay, dann nehme ich das mal auf und nehme mit, die Exekutive setzt um, was es gibt. Da bin ich sehr einig mit dir, ist aber auf der anderen Seite natürlich auch frei zu sagen, auch die DSGVO ist ein Gesetz, das man ändern kann, weil sie ist ja nur ein Gesetz. Und wenn sie besser wird durch eine Änderung, dann wäre es ja nicht undemokratisch, da was auch dran zu tun. Und ich glaube, auch da muss man in gewisser Weise sagen, ja klar, also das muss man dann machen. Man kann, denke ich, auch viel hinbekommen, indem man entsprechend der Ratio der DSGVO, die natürlich auch die wirtschaftlichen Interessen, Erwägungspunkt 4 sagt das ja sehr deutlich, im Auge hat auf der Abwägungsebene mit einer gewissen Gleichrangigkeit natürlich auch schon berücksichtigt. Aber klar, wenn man ins Detail will, dann muss man vielleicht nochmal genauer schauen. Und bevor ich jetzt an Axel Voss von der Datenwirtschaft zum Datenschutz übergehe, wo ich ja gesagt hatte, entsprechend der Ratio auslegen, möchte ich gerne eine Frage eines Zuhörers formulieren. Der Zuhörer, der arbeitet bei der BFDI, ist dort Referatsleiter, hört jetzt nicht zu, weil es ja eine Aufzeichnung, aber er hört hinterher zu, hat aber schon vorher gesagt, wenn ich zuhöre, möchte ich eine Frage stellen, das ist Steve Ritter, der zugleich im Vorstand der GDD ist. Und er hatte gesagt, kann ich nicht mal Axel Voss irgendwas fragen? Ja, sag ich, am Freitag habe ich auch einen Podcast mit ihm. Heute ist der 20.12. Dann frage ich ihn da mal für dich und dann kannst du das hinterher hören. Ja, ist das eine gute Idee, oder Axel? Genau. Ich lese dir die Frage mal vor. IT-Sicherheitsvorfälle lösen sowohl nach der DSGVO als auch nach der NIS-2-Richtlinie eine Meldepflicht aus. Einmal gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde und einmal gegenüber der NIS-2-Aufsichtsbehörde. Solche doppelte Meldungen für einen und denselben Vorfall sind unnötige Bürokratie. Sollte man nicht die Meldepflicht an die Datenschutzaufsicht in Artikel 33 DSGVO so umgestalten, dass sie auch durch Meldung an eine zentrale Meldestelle pro Mitgliedstaat erfüllt werden kann? Denn andere Rechtsakte wie NIS-2 sehen solche Bündelungen von Meldungen vor, aber die DSGVO eben nicht. Wenn man die DSGVO an sie ohnehin rangeht, könnte man mit dieser kleinen Änderung viel Bürokratie für die Unternehmen reduzieren. Also das ist das Petitum von Steve Ritter, passt ja sehr gut zu dem, was wir gerade besprechen, die DSGVO, die gewisse Dinge nicht kann, eben anzupacken auf moderate Weise, um sie zu verbessern. Wäre dieser, wie ich finde, kleine Wunsch etwas, was man als europäischer Gesetzgeber, mal erwägen könnte?
Also das, was ich jetzt daraus verstanden habe mit der Meldepflicht auch dorthin, wenn das eine Art Datensicherheitsfrage ist und nicht unbedingt eine Datenschutzverletzung, könnte man doch durchaus sagen, dass man das durchaus an die Behörden für Cybersicherheit entsprechend gibt und die dann eine Meldepflicht vielleicht gegenüber den Datenschutzbehörden irgendwie kreieren.
Ich glaube, es geht um so eine Konsultationswirkung zum Bürokratieabbau, so wie du es auch gerade beschreibst. Also das
Also für Unternehmen finde ich das durchaus, dass die eigentlich nur einmal melden sollten. Also da diese Idee ist eine gute Idee und ich habe mir die auch schon direkt notiert, weil ich ja davon ausgehe, dass wir in unserem Mandat in diesen nächsten 2, 3 Jahren auch uns mit der Datenschutzgrundverordnung noch intensiver auseinandersetzen werden. Und diese Idee jedenfalls ist mit Sicherheit etwas, wo man den Unternehmen einen Gefallen tun kann, um eben nicht auf einmal mit im gesamten europäischen Raum mit, ich glaube, der hat im Draghi-Report stand, dass 270 oder 370 Aufsichtsbehörden irgendwie zu tun hat. Und da könnte man das durchaus reduzieren und anders steuern und lenken. Das ist wohl richtig.
Also, lieber Steve, wenn du hörst, considered and done. Von meiner Seite, Axel Voss zumindest mal aufgenommen auf seinen Zettel. Das finde ich super. Also das wünscht man sich das Europäische Parlament ansprechbar für interessierte Bürgerinnen und Bürger und dann sofort mit in die Erwägung nehmen, wo sie gehen und stehen. Also ist klasse. Gut, das war jetzt das, was Steve Ritter sagte. 370 Aufsichtsbehörden habe ich gerade aufgeschnappt. Heieieiei. Also ich verlange jetzt nicht von dir, lieber Axel, sie aufzuzählen, aber Tobias Keber könnte doch vielleicht so ein bisschen die ewige Bestenliste seiner Lieblingsaufsichtsbehörden mal benennen. Aber eine kann ich mir vorstellen, das ist seine eigene. Aber gibt es noch andere Aufsichtsbehörden und wie verhält sich das? Also 370, ich muss den Draghi-Report, der natürlich unter meinem Kopfkissen liegt, ich muss ihn auch mal lesen, das ist natürlich, aber es ist ja 370 Behörden ist natürlich eine Menge. Ja, also da wäre ja Koordination schon auch ein Stichwort von der Datenwirtschaft, was wir zum Datenschutz mitnehmen, oder Tobi?
Ja. Nur ist ja. Also das wäre auch was für den Zettel, ne? Also das eine ist, und das meine ich bei dir so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört zu haben, und dann greife ich es auch direkt auf. Jetzt kann man natürlich sagen, rein quantitativ, ne? Hast du eine Zahl genannt und damit natürlich verbunden, alles viel zu viel Bürokratie. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass Koordination auch eigentlich heißen muss, naja, wenn es jemand kann, dann würde man es dort bündeln, wo Kompetenzen bereits bestehen. Und das war jetzt zwar nicht das Beispiel von Steve Ritter, aber zurück zur KI, beziehungsweise, ja gut, das willst du jetzt gleich an, aber jetzt passt's hierher. Und dann ist natürlich die Frage, wer macht das denn von der Zuständigkeit her? Und wir wissen, dass das politische Berlin da sehr stark in Richtung, jedenfalls als es die Koalition noch gab, in Richtung Bundesnetzagentur denkt. Da bin ich jetzt zunächst mal sportlich. Allerdings auf der anderen Seite muss man halt sehen, was machen wir jetzt schon, die Aufsichtsbehörden im Datenschutz? Also wenn es um bestimmte Szenarien geht, wenn zum Beispiel an der Hochschule oder im Beschäftigtenkontext bestimmte Systeme eingesetzt werden und es personenbezogene Daten, wenn es darum geht, da sind wir im Boot, das machen wir seit Jahren, wir stimmen uns ab, das funktioniert auch ganz gut und jetzt kommt KI und dann gibt es KI in der Hochschule und da soll die Bundesnetzagentur zuständig sein, dann ist es ja auch aus Sicht der Unternehmen nicht so, dass es nur ein Ansprechpartner ist, sondern dann sind es in der Sache zwei, weil der Personenbezug geht ja nicht weg. Und auch die Kompetenzen, die da liegen, die kann man ja vielleicht benutzen oder fruchtbar machen. Und wenn man dann also auch in den Bereichen, in der übrigens die KI-Verordnung das schon bei den Datenschutzbehörden sieht, dann könnte man vielleicht jetzt auch so rein materiell denkend, also nicht nur zentral und quantitativ, sondern eben auch qualitativ. Und bei bestimmten Bereichen, glaube ich, hätten das die datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden schon auch stemmen können. Aber das stelle ich mal zur Diskussion.
Okay, also ich sehe den Punkt und verstehe ihn sofort bei dir, lieber Tobias Keber, weil ich weiß, wie kompetent die Aufsicht gerade in deiner Person ist. Das ist völlig klar. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass man auf Basis dieser Kompetenz sagt, das können wir schon auch. Okay, jetzt wird aber allenthalben so ein Gedanke geäußert, naja, vielleicht ist das gar nicht gut, wenn die Behörden untereinander sich so koordinieren müssen und so mächtig werden. Du hast die Bundesnetzagentur angesprochen, das ist ja so eine große Digitalbehörde, die jetzt ja Richtung Superbehörde ausgestattet wurde. Wir haben schon den DSA, wir kriegen vermutlich den Data Act, die KI-Verordnung ist in Rede. Ja, da ist ja natürlich viel, was da zusammenläuft an Koordination. Jetzt kommt aber ein anderer Gedanke aus vielen Mündern. Insbesondere die BFDI hat die Woche so eine Agenda abgegeben und hat ein Digitalministerium gefordert. Da ist sie nicht alleine. Ich habe das im Sommer schon in der Sachverständigenanhörung zum Digitalrecht gemacht, im November nochmal, genau vor dem Hintergrund, dass man es vielleicht, Klammer auf, wenn man das hinkriegt in absehbarer Zeit und den Haushalt und das Querschnittsressort erzeugt und die Bundesregierung die Geschäftsordnung macht und neue Kanzler das will, dass man dann ja wirklich eine Koordinationsstelle hätte, die mit demokratischer Legitimation ja koordinieren könnte unter den vielen Behörden. Also das wäre doch im Prinzip ein so ein bisschen auch Durchschlagen des gordischen Knotens. Denn ich kann gut verstehen, dass man Schwierigkeiten hat, wenn es unter den gleichrangigen obersten Bundesbehörden oder dann auch bei euch noch Landesbehörden auf einmal einen gibt, der als Primus inter pares die Hauptkoordinationsaufgabe wahrnimmt. Das ist dann schon zu viel super für die Superbehörde, finde ich. Und da wäre also aus meiner Sicht geboten, ein Digitalministerium zu denken. Wirtschaftsverbände fordern das auch. Es steht im Wahlprogramm der CDU drin. Ich meine, die Grünen wären offen. Ansonsten habe ich es jetzt so genau gar nicht nachverfolgt. Aber auf jeden Fall ist ein Digitalministerium das, was gerade auch der KI-Verband, was viele fordern. Wäre das denn nicht jetzt wirklich mal an der Zeit zu sagen, wir machen ein echtes Digitalministerium, geben dem das, was es an Mitteln braucht, geben ihm die Zuständigkeiten und dann erzeugen wir eine Konsolidierung des Datenrechts in Deutschland für Europa, ja, in einem Ressort, das Haushaltsmittel hat und das auch die Verwaltungsdigitalisierung mitnimmt, das schnell ins Werk gesetzt werden muss. Ja, das darf jetzt nicht erst gegen Ende der Legislatur sein, das muss am Anfang wirklich ausgestattet werden und schnell arbeitsfähig sein. Ja, dann nochmal an beide diese ja gerade politisch sehr ja intensiv diskutierte Frage zu Ende des Jahres 2024. Wäre das was, Axel Voss?
Also in jedem Fall, aus meiner Sicht sowieso und aus, ich würde sogar sagen, wir hängen da schon seit 10 Jahren hinterher. Das hätte viel früher kommen müssen. Diese ewigen, gerade mal in der Gesetzgebung, diese Parallelitäten, die sich ergeben, sei es jetzt, dass man auch innerhalb einer Europäischen Kommission an unterschiedlichen digitalen Gesetzen so quasi arbeitet, jeweils andere Generaldirektionen dafür hat. Ähnlich auch im Europäischen Parlament, wo die Zuständigkeiten sich dann wiederum inhaltlich ausrichten, an unterschiedliche Ausschüsse gehen und wo am Ende das ein und das andere möglicherweise gar nicht zusammenpasst. Also jedenfalls hier aus meiner Sicht wäre es dringend geboten. Leider hat man jetzt auf europäischer Ebene das verpasst, dass man mal eine digitale Generaldirektion schafft, die sich mit allem auseinandersetzt. Und auch im Europäischen Parlament ist man leider dem Vorschlag nicht so wirklich nachgekommen und hat auch hier mal die digitalen Zuständigkeiten mal gebündelt. Deshalb ist da was verpasst worden und deshalb finde ich es umso interessanter und schöner, wenn man das auf der Bundesebene in jedem Fall mal hinbekommt und dann eben auch, ja, wie soll ich sagen, gar nicht so defensiv daran geht, sondern wir befinden uns in einer Transformation, hängen als Europa oder auch insbesondere als Deutschland sehr weit zurück. Und da müssen wir jetzt mal, wie soll ich sagen, Freund der robusten Ballannahme werden, indem wir dann eben auch mal wirklich nach vorne denken und nicht überall nur Hindernisse, Risiken und Zurückhaltung irgendwie aufgrund von Zuständigkeiten sehen dürfen, sondern es muss vorangehen und es muss auch relativ disruptiv vorangehen. Und dafür wäre so ein Digitalministerium auf jeden Fall gut.
Okay, das heißt, das Runde muss ins Eckige. Diese Fußballweisheit, klar, wer will der widersprechen? Das kann man gut übertragen auf diesen Punkt. Ja, Tobias Geber, hätte es was für sich, vielleicht auch was Entlastendes in diesem Streit um, wer ist denn zuständig, die Koordination, wie wird das gesehen von deiner Seite aus?
Ja, Digitalministerium, jetzt, die Diskussion ist ja uralt, ne? Und dann kommt immer das Gegenargument, ja, aber Digitalisierung ist doch überall drin, in der Gesundheit, genauso wie in der Landwirtschaft, in manchen Bereichen. Und das wird immer als Gegenargument gebracht. Und so, dass man dann sagt, alle müssen das mitmachen. Aber ganz ehrlich, die Erfahrung zeigt ja, und da bin ich auch bei Axel Voss, so richtig gut ist es nicht gelaufen. Und deswegen müsste man es jetzt vielleicht wirklich mal bündeln. Das ist übrigens parallel. Kann man sich da überlegen, Behördenorganisation. Also ich überlege auch, ob das Thema KI, das uns im letzten Jahr massiv beschäftigt hat als Datenschützer in der Beratung. Also das hat uns ordentlich Kapazität gekostet. Und dann überlegt man, naja, wenn man schon keine neuen Stellen kriegt, was sehr schade ist an der Stelle, muss ich reorganisieren. Jetzt ist die KI da, müsste ich nicht eine eigene Abteilung haben eigentlich, ne? Und dann gibt's auch wieder das Gegenargument, ja, aber KI ist in der Gesundheit drin, in einer anderen Abteilung und so weiter. Und ich glaube schon, dass man es am Ende des Tages braucht, um es vernünftig adressieren zu können. Oder innerhalb der Datenschutzkonferenz haben wir ja auch viel immer KI diskutiert und da gab es dann auch Gegenargumente, aber jetzt gibt es einen Arbeitskreis KI, dass man es also wirklich nochmal auch institutionell bündelt. Ich glaube, die Erfahrung zeigt, das funktioniert besser. Dann gibt es dann immer natürlich Übergabepunkte, auch zu Fachabteilungen und so weiter, das muss man ausbuchstabieren, aber ich glaube, wir müssen bündeln und ich glaube, am Ende des Tages ein Digitalministerium wäre da ja der richtige Weg.
Okay, das sind zwei deutliche Stimmen im Konzert der ohnehin schon vorhandenen. Insofern, glaube ich, wirklich was, wo man hinhören sollte, wenn es also wirklich aus der Verwaltung und aus der europäischen Gesetzgebung kommt, von kundigen Thebanern, da würde ich sagen, liebe Digitalpolitik, mit Zukunftsoptimismus und Koordinationswillen, das wäre ja vielleicht was. Okay, dann würde ich gern das nächste Stichwort aufrufen. Es steht ja ohnehin schon im Raum, das ist die künstliche Intelligenz, KI. Warum sage ich Kompetenz, wenn ich KI meine? Ich sage das, weil wir jetzt uns ja anderthalb Jahre ganz intensiv an der Forschungsstelle in der GDD überall mit KI befasst haben. Was ist meine Wahrnehmung? Wir haben es zu tun mit einem Produktrecht, das keiner als solches wirklich begreift, weil das, was dahinter steht, ja sowas wie Datendienste sind und diese Chatbots sind natürlich trotzdem Produkte. Das ist wesentlich näher an einem Kinderspielzeug, an einem Rasenmäher oder aber an einer gefährlichen Großanlage dran, je nachdem, wie man es sieht, als an etwas Datenverarbeitungsartigen, jedenfalls regulatorisches Produktrecht. So, und dieses Produktrecht, das nimmt in die Pflicht und reguliert das Betreiben und das Anbieten von KI-Modellen und KI-Systemen. Und nach meiner Erfahrung hält man sich nicht für einen Betreiber eines KI-Systems, wenn man beruflich Chatbots wie ChatGPT einsetzt oder DALL-E. Ja, das wäre so, wenn man sagen würde, ich benutze eine Heizung im Keller, aber bin ich deren Betreiber? Das ist mehr so der Fernwärmeanbieter, der mir dann so die Energie von außen liefert und so weiter. So ist es nicht. Der Betreiber ist man selber. Und das ist eine Erfahrung, die sich durchsetzen muss. Warum? Weil im Februar 2025 KI-Kompetenz Rechtspflicht ist. Man muss dann, finde ich sehr schlüssig von der KI-Verordnung, die verbotenen Techniken unterscheiden können von den hochriskanten und den erlaubten. Also dieses Pflicht, die gilt dann schon. Und dazu muss ich natürlich kompetent sein. Und das ist das Gebot der Stunde. Und viele Leute sagen, naja, eine autonome Technik, was ist daran das Problem? Naja, ganz ehrlich, also Autonomie kennen wir ja nicht von Produkten. Wir kennen Autonomie von Tieren, ne? Lassen wir es ein Jagdfalken sein oder ein Spürhund, ne? Der hat eine tolle Nase. Die leiht der mir nicht? Nee, die benutzt er. Aber wenn er dann im Rahmen seines Spürhundvorganges etwas erspürt, was er mir bringt und ich gar nicht will, ja, dann hafte ich dafür. Ne? Wenn es ein Häschen ist und ich wollte ein Stöckchen, dann ist das halt doof, wenn ich dem Häschenbesitzer dann hinterher Schadensersatz leisten muss. Und genauso ist das halt. Und die KI, die ist eben autonom, jedenfalls dann, wenn sie der KI-Verordnung unterfällt. Und was ein ganz wichtiger Satz für mich ist, ist, dass die Autonomie nach dem Prompt beginnt. Prompten bedeutet das Kontrollieren, das in Kontext setzen eines autonomen Systems. Aber genau wie beim Tier setze ich das natürlich auch in Kontext und danach beginnt die Autonomie. Nämlich der autonome Suchvorgang oder was auch immer das Tier autonom macht und ich kann das nicht beherrschen und in dieser Situation noch nicht kontrollieren. Und ich muss bei der KI natürlich genau dasselbe sehen. Wenn ich ein KI-System prompte, dann beginnt danach etwas Autonomes, nämlich wenn ich prompte, ein Richter nutzt KI, dann übersetzt sich das Bild, das DALL-E-Programm, das es malt, erstmal ins Englische und dann wird dann Kontext rumgesetzt, dann wird mir ein Bild von einer Richterin oder einem Richter gezeigt, das gar nicht dem entspricht, was ich habe. Mit anderen Worten, das, was mir gezeigt wird, ist das Autonomes aus dem KI-System-Modell. Und das wird mir dann angeboten und dann denke ich das halt auch. Das heißt, ich werde geankert und ähnliches mehr. Das ist Autonomie. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man lernen muss als kompetentes KI-Europa, dass diese wunderschöne neue Technik, und ich glaube, 80% der Nutzungen sind legal und unproblematisch, sagt die Kommission, das würde ich teilen, aber diese Erlaubten von den Verboten unterscheiden zu können, das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Und die KI-Verordnung bietet uns dafür einen Rahmen an. Ich halte sie für gelungen nach intensiver Befassung mit ihr. Nichts ist perfekt, aber ich denke, der Ansatz ist aus meiner Sicht in Ordnung. Und da geht direkt mal der Ball an Axel Voss, denn der war ja nun mal intensiv dran beteiligt an der KI-Verordnung. Hältst du sie auch für gelungen oder würdest du das alles anders machen, lieber Axel?
Aus der Sicht, aus der du das gerade beschrieben hast, mit der Unterscheidung von verbotenen oder Hochrisikosystemen und so, da würde ich auch sagen, das ist ein guter Startpunkt. Meine Kritik an dem, was wir dort gemacht haben, bezieht sich dann wieder eher auf die Praktikabilität, weil wir viele natürlich in dieser ganzen Kompromissmaschinerie von 7 unterschiedlichen Parteien und 3 Institutionen am Ende eben doch das ein oder andere sehr vage Wagenwortlaut dort integriert haben, was für den einen oder anderen, der das anwenden soll, dann auch zu rechtlicher Unsicherheit führt. Aber ich glaube, vom generellen Ansatz her ist das ein guter Ansatz. Ich hätte mir manchmal zwischendurch auch gewünscht, dass man eigentlich als Gesetzgeber auch fragt, was wollen wir eigentlich mit KI erreichen? Und vielleicht wäre das nochmal ein etwas optimistischerer Ansatz gewesen, um zu sagen, was wollen wir mit KI erreichen, anstatt zu sagen, wo sind jetzt hier Risiken und was sollen wir dort noch wieder eingrenzen. Also von daher ist, glaube ich, jetzt so, wie wir das haben, auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte, durchaus ein guter Startpunkt. Wir brauchen andererseits aber jetzt in der Umsetzungsfrist, die wir noch haben, in anderthalb Jahren, noch so Anpassungen an Praktikabilität, an der Vermeidung von Rechtsunsicherheiten, aber auch an besserem Zulassen von Innovation oder auch die bessere Beachtung von kleineren und mittelständischeren Unternehmen. Also das sind die Kritikpunkte, die ich da jetzt dran hätte, was so Bürokratie und solche Dinge betrifft. Aber KI grundsätzlich so, ja, wie soll ich sagen, zu sezieren in diese, was verboten ist und was erlaubt ist und bei den Erlaubten, dass man dann dort auch noch die herauskristallisiert, die eben hochrisikoreich sind, die leicht überschwappen können zu einer ja, Rechtsverletzung und auch in die eigentlich fundamentalen Begriffe wie Demokratie hineingehend. Das ist schon, glaube ich, dann von der Überlegung her ganz gut.
Ja, also ich deute das so am Ende ganz zufrieden mit dem, was da am 1. August 2024 in Kraft getreten ist und was ich weiß, am Anfang des Jahres dir, Kai Zenne und seinen Kolleginnen und Kollegen schlaflose Nächte bereitet hat, gar nicht mehr, weil er nicht einschlafen konnte, sondern weil er nicht nach Hause durftet und weil es so doof aussieht, wenn man in Verhandlungsrunden schläft. Ne? Also er war ja mehr, wurde ja sehr, sehr viel gemacht. Also Tobi, Kai Zenne und ich können ein Lied davon singen, weil wir haben das ja dann in einem Leitfaden, der übrigens, Axel, Anfang des Jahres endlich auf Englisch erscheint. Das war ein riesiges.
Aber jetzt kommt. Ja, aber ein großes Lob an euch, was ihr da zusammengestellt habt und dass das eben jetzt auch nochmal in Englisch kommt. Ich sehe das an den Anfragen, dass wir weltweites Interesse haben zu wissen oder wo man wissen möchte, was wir denn dort jetzt zugrunde gelegt haben. Deshalb ist das toll, dass ihr das gemacht habt und finde das total super.
Ja, das hören die beiden Co-Herausgeber natürlich sehr gerne. Es war auch, um ehrlich zu sein, wirklich viel Arbeit. Wir haben uns dann direkt ja ans Werk gemacht, nachdem der fertige Text da war und sind Ende Juli damit auf den Markt gekommen. Und zweite Auflage direkt schon im Anfang September, weil das so war. Und dann, ja, jetzt kommt bald die dritte im Januar. Wir wollen die verbotenen Praktiken, die Guidelines der Kommission noch abwarten, dass wir da wirklich auch was Gehaltvolles sagen können. Und mit den vielen Autorinnen und Autoren, die da mitgewirkt haben, das war wirklich auch super, kann man an der Stelle nochmal sagen an alle, die da mitgemacht haben, dass die das auch so, ja, so mit uns getragen haben. Das war super. Aber wir können natürlich auch ein Lied davon singen, dass der Teufel ein Eichhörnchen ist und sich im Detail gerne mal versteckt. Und dass man dann eben auch guckt, wie man damit umgeht. Ne? Wenn ich an Artikel 25 und die Verantwortlichkeiten an der Verwertungskette denke und die Frage, kann man durch eine bloße Promptveränderung ein Upgrade in eine Anbieterstellung kriegen als Betreiber, da befassen Kai Zenne und ich mich mit in der Eudier, eine Zeitung, die jetzt Anfang des Jahres zum ersten Mal rauskommt bei Nomos. Und da legen wir das mal so ein bisschen tiefer und offen, wie wir glauben, dass man damit umgeht. Aber das ist ein Detailproblem, von dem ich persönlich weiß, ja, da steckt wirklich was, wo man ordentlich mit umgehen muss. Aber so alles in allem, was ist Tobias Keber, der sich als KI nicht als KI-Behörde, das ist eine Datenschutzbehörde, aber ich glaube, die wenigsten haben allein schon wegen des Handbuchs, aber auch generell wegen deiner Affinität, auch als Forscher schon vorher, ist ja nicht als Landesdatenschutzbeauftragter auf die Welt gekommen, Tobias Keber, sondern ist ja auch nicht als Professor auf die Welt gekommen. Da haben wir uns hingearbeitet, er auch. Ne? Aber er hat natürlich auch viele kluge Seiten aus dieser Zeit noch und eine war eben einfach KI-Forschung. Ne? Und deswegen, was ist dein Stichwort zu KI?
Ja, vielleicht ausgehend von der KI-Kompetenz, wo wir ja ursprünglich herkamen. Ne? Und dass man, oder vielleicht mal auf ein ganz konkretes Beispiel runtergedampft, was das dann auch mit Datenschutzbehörden zu tun hat. Jetzt kann man die AI-Kompetenz oder Literacy natürlich so verstehen, dass man sagt, ja, die Unternehmen, die müssen das abbilden und jetzt muss man Schulungen machen und so weiter, alles richtig. Wo man das aber jetzt auch wirklich ganz konkret sieht, wenn man dann sich klar machen muss und man ist auch eine lernende Behörde oder so würde ich das dann auch verstehen, man muss sich damit befassen, lernt auch ständig Neues, ganz ehrlich. Dann stellt man fest, oh gut, da gibt's ein Modell, dann gibt's ein System, gibt es also verschiedene Phasen, haben wir ja auch in unserem Diskussionspapier alles 23 schon dargelegt. Man muss unterscheiden, Development, Deployment. Und die KI-Kompetenz, was die dann macht, ist, dass man also überlegt, aus datenschutzrechtlicher Sicht, Mensch, wie ist es? Wo könnte es denn einen Übergabepunkt geben zwischen Development und Deployment? Gibt es überhaupt einen Übergabepunkt? Was heißt das dann auch für Verantwortlichkeiten? Und um diese ganz, ganz schwierigen Fragen, ja, es gibt ja jetzt ganz, ganz druckfrisch eine Opinion dazu des Europäischen Datenschutzausschusses zu ein paar Grundfragen, Modelle und KI. Aber die kann man eigentlich nur dann richtig stellen, und am Ende des Tages auch vorsichtig beantworten, wenn einem diese Technik an der Stelle klar ist, welche Rechtsfragen die auslöst. Ne? Und auch das ist irgendwo so ein bisschen AI-Kompetenz. Da liegen dann einfach große Herausforderungen, dass man dann zur Kenntnis nimmt, es gibt diese Technik. Also man zu sagen, die ganze Technik ist unmöglich und verboten, fände ich jetzt auch schwierig. Sondern man müsste dann einfach überlegen, okay, das, was man hat, und das ist zunächst mal nur in Anführungszeichen die Datenschutzgrundverordnung, ausgehend von ihr, so wie sie ist. Was bedeutet das? Wie kann man das operationalisieren? Und auch das ist ein Stück AI-Kompetenz, ne? Dass man da also das an der Stelle drüber legt. Und ja, ist herausfordernd, aber macht auf der anderen Seite auch Spaß, da so ein bisschen Forschung auch noch zum Teil mit abzubilden.
Ja, ja, das finde ich auch. Und gerade mit dem Verständnis der KI-Kompetenz, also erstmal an Axel gerichtet, die KI-Kompetenz zu implementieren als Rechtspflicht ist ja nicht sanktioniert, aber sie verlangt eben einfach als Rechtspflicht für jeden, der KI-Systeme beruflich verwendet, eben, dass sie haben muss. Das ist schon, finde ich, eine sehr umsichtige Entscheidung gewesen, die ihr getroffen habt. Und ich meine, was heißt verstehen? Bei einem autonomen System, da ist ja die Frage des Verständnisses eher uninteressant. Ich kann ja, fragt ja mein Hund auch nicht, warum entscheidet er sich autonom, mir etwas zu bringen, was er will, oder warum will er mehr essen, als ich ihm gerne geben will, oder was sind so seine Themen? Ne? Also ich weiß aber, ich gehe mit ihm um als Wesen, als Mitgeschöpf, dass ich seine Andersartigkeit eben einfach begreifen muss, und wenn ich dafür verantwortlich bin, Klammer auf, was ich bin, ja, dann nehme ich ihn an die Leine oder nehme ihn gar nicht mit, je nachdem, wo es ist. Und manchmal, da sorge ich halt dafür, dass er was Schönes machen kann. Und das ist eben gar keine Frage des Verständnisses, warum er etwas tut oder wie er funktioniert. Das muss ich nicht wissen. Ich muss nur wissen, was die Konsequenzen der Autonomie sind. Und das ist am Ende des Tages für den Betreiber von KI-Systemen viel wichtiger, als sich auf die Frage zurückzuziehen, habe ich ihn überhaupt verstanden, warum die Tokenisierung dazu führt, dass in KI-Modellen personenbezogene Daten sind oder nicht, Klammer auf. Aus meiner Sicht sind sie definitiv drin, Klammer zu. Aber darüber streitet man. Also insofern, glaube ich, ist das Rückzugsgefecht, ich muss das erstmal alles verstehen. Ja, nach der Logik, da darf man weder verheiratet sein, noch einen Hund haben. Sondern da geht man mit um, à la Stoiker. Tobias Geber, das kann man jetzt nicht sehen, der was tut der Grinsen?
Ich lasse das mal so stehen und kommentiere das nicht.
Lässt so stehen. Ja, man kann dann auch nicht mit Landesdatenschutzbeauftragten befreundet sein, wenn man danach geht. Das muss man so stehen lassen. Autonomie ist etwas, ja, was man einfach nur so stehen lassen kann und mit dem man halt umgeht, so wie das halt Stoiker dann irgendwie machen, ne? Genau. Aber das ist ja jedermanns Recht, autonom zu sein, und wir freuen uns ja, dass es so ist. Und da müssen wir eben auch bei der KI eben lernen, ne? Ja, insofern 3 Stichworte von 5 haben wir schon abgearbeitet. Wir gehen in die letzte Kurve vor der Zielgeraden und rufen den Begriff Demokratie auf. Der Begriff Demokratie und Digitalisierung, der ist uns ja nochmal in seiner Brisanz jetzt in Rumänien klar vor Augen geführt worden. Da hat ein Rechtsradikaler durch ja wohl Eingriffe von außen, aus dem Stand so viele Stimmen gekriegt, dass das Verfassungsgericht in Rumänien gesagt hat, das kippen wir jetzt alles mal. Da sind zwei Sachen für mich bemerkenswert dran. Zum einen, dass es dazu kommt. Also das ist ja ein großes Problem, denn man kann natürlich die Mechanismen sozialer Netzwerke sofort, das weiß ja mittlerweile jeder, dafür benutzen, solche Dinge zu erzeugen. Und die KI, die kann das natürlich noch feintunen, in Anführungsstrichen. Also insofern ist das schwierig, dass ein Verfassungsgericht dann aber direkt hingeht, ohne das geprüft zu haben im Rahmen eines Wahlprüfungsverfahrens auf eine intensive Weise, ist natürlich an seinerseits für die Demokratie rechtlich problematisch. Also das ist in zwei Gesichtspunkten ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Aber was man ja nicht von der Hand weisen kann, ist, wir haben in Rumänien ein Demokratieproblem erlebt durch soziale Netzwerke. Das wurde vor der Europawahl auch schon mit Blick auf die Gefahren für die Europawahl thematisiert. Algorithm Watch hatte das thematisiert, andere auch, und haben gesagt, na ja, also das ist schwierig. Und wenn man dann die Sprachbots mit dem Wahlprogramm des Wahl-O-Maten füttert, dann kommt in der Tat ein politisches Ranking raus, was nicht sein darf, weil Jugendliche nehmen das ja vielleicht und fragen einen Sprachbot auch politische Dinge, und dann kann es ja nicht sein, dass eine Unterwanderung der Demokratie über die Datenbasis der Modelle stattfindet. Also schwierige, schwierige Zeiten für die Demokratie, auch mit kleinen Fußnoten. Der Bundeskanzler bei TikTok, die chinesische Administration ist dann direkt auch mit dabei. Insgesamt stellt sich natürlich die Frage, Nutzung sozialer Netzwerke durch den Staat, ist das digitale Daseinsvorsorge und die Möglichkeit, mit den Bürgern zu sprechen, oder ist das ein Datenschutzverstoß? Schwierige, schwierige Dinge in dieser Zeit. Das ist aufgerufen. Demokratie und Digitalisierung ist für mich ja wirklich ein großes, großes Thema, gerade auch vor der Bundestagswahl. Herr Axel wird nicht gewählt, er ist es ja schon. Deswegen ist die Frage an dich als Außenbeobachter dieses Wahlvorganges, er wählt ja immerhin, nehme ich an, ne? Machst du dir auch die Gedanken?
Also gerade was das mittlerweile betrifft, und du hast es eben auch benannt, die Demokratie steht unwahrscheinlich unter Druck, insbesondere durch die sozialen Medien etc. Wenn wir uns mal Telegram angucken, da ist mehr der Sicherheitsaspekt spielt dort eine Rolle. Wenn wir uns TikTok angucken, dort gibt es staatliche Einflussnahme, wie auch das Design von Algorithmen am Ende sein wird und immer eine rechtspopulistische Partei eben nach vorne gebracht wird. Wo man dann als junger Zuschauer oder Zuhörer gar keine Chance hat, dem zu entgehen. Wenn wir mal die USA-Wahl uns angucken, wo ein ja eher schon ideologisch geprägter Geschäftsmann am Ende seine Nachrichten an jeden User heranbekommen hat, ob man ihm folgt oder nicht. Und das sind eben schon Manipulationen. Dieser gleiche Geschäftsmann, der jetzt eben sagt, ja, Deutschland hat nur noch eine Chance, wenn man eine bestimmte Partei wählt, dann sind das mittlerweile Manipulationen, entweder staatlich organisiert, um Demokratie zu bekämpfen als Staatsform, oder ideologisch entsprechend organisiert, wo man dann auch hier versucht, Gleichgesinnte eben dann nach vorne zu bringen, ohne dass, das gleiche Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, demokratischen Grundlagen überhaupt noch vorhanden ist. Es geht dann, wenn man nämlich diese eine Richtung dann einlenkt, es geht dann auch um Pressefreiheit sofort. Es geht um die Unabhängigkeit von Gerichten. Es geht um die Rechtsstaatlichkeit ganz generell. Also fundamentale Dinge, die uns betreffen. Und wenn man sich, ich meine, das sind die Zahlen von 2023 noch, wo es in der Welt nur noch 24 Staaten gab mit einem hohen demokratischen Standard. Und davon waren alleine nur 10 aus der Europäischen Union von den 27 Mitgliedstaaten, kann man schon erfühlen, dass das Ganze extrem unter Druck steht. Der designierte amerikanische Präsident, der eben dann auch schon mal von seinem Verständnis her meint, einen Senat nicht mehr ernst zu nehmen, weil ja seine vorgeschlagenen Minister vielleicht dort auch gar nicht mehr einer Überprüfung unterliegen sollten. Das macht sich dort alles schon bemerkbar, wie stark unser System unter Druck steht. Und deshalb und eben dieses Einfallstor, von dem wir vor 10, 14 Jahren, als wir noch an den arabischen Frühling damals gedacht haben, dass das soziale Medium uns Transparenz und Demokratie in die Welt bringt, passiert heute genau das Gegenteil davon. Es setzt aufgrund von staatlicher Einflussnahme, Desinformation, gezielte Desinformation das demokratische System so unter Druck, dass wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen wollen. Und natürlich ist immer das Argument der Meinungsfreiheit, was dort dann dem entgegensteht. Also insgesamt hochgefährliche Situation, finde ich, mittlerweile geworden.
In den USA muss ja jetzt das oberste Gericht entscheiden, TikTok entweder als Amerika-Geschäft an Nicht-Chinesen verkauft wird oder das aus dem App-Store kommt. Na, also ich meine, da geht man natürlich auch um das robuste Ballannahme, ist das ja. Ne? Wir haben in Europa den DSA, ne? Das ist natürlich auch was und ein Ansatz. Aber ja, lieber Axel, reicht das?
Nein, ich glaube nicht, dass der Digital Services Act reicht. Es war ja mal gedacht, dass man, wie soll ich sagen, problematische Inhalte, also einmal strafrechtsbewährte Inhalte oder wo es schon schwieriger wird bei, ja, vielleicht Beleidigungen unterhalb einer Strafrechtsbarkeit, dass es da schon zu Schwierigkeiten kommt im Umgang sowieso in der Gesellschaft, im Ton. Aber das wird nicht reichen. Ich habe das Gefühl, und wir hatten diese Woche im Übrigen in Straßburg auch die Diskussion darüber, über Desinformation, über staatliche Einflussnahme auf diese Medien, wie wir eigentlich damit umgehen sollen. Und da wurde eigentlich ziemlich klar, dass es auch hier natürlich politisch unterschiedliche Ansichten, insbesondere von den Rechtspopulisten, überhaupt nicht so gesehen wird. Aber wo man einfach sagen muss, wir müssen uns überlegen, wie wir vielleicht Algorithmen oder das Design von Algorithmen irgendwie mal noch besser angucken, ob wir die Monetarisierung irgendwie in Frage stellen, das Liken irgendwie in Frage stellen, ob man eigentlich müsste doch Ziel für uns sein, dass jeder, der an einem solchen sozialen Medium teilnimmt, auch nur die Informationen bekommt, die er auch wirklich sich entschieden hat, bekommen zu wollen und nicht gezwungen wird, dann irgendwelche anderen Informationen auch anzugucken. Vieles wird dann angetriggert durch diese Empfehlungssysteme. Wenn du dieses Video gesehen hast, dann guck dir doch auch dieses an. Und das ist mittlerweile hochgefährlich geworden. Nicht bei allem natürlich, aber das jetzt aber rauszubekommen, wo diese dünne Linie zwischen Meinungsfreiheit oder Gefahr für einen Rechtsstaat, Gefahr für die Demokratie ist, glaube ich, hochkompliziert. Und da müssen wir eben einfach nur gucken, wir können nicht nur da sitzen und zugucken, wie uns unsere ganzen auch ja, demokratischen Werte am Ende zerschossen werden durch ein Medium, was am Anfang irgendwie mehr Freiheit bedeutete, aber jetzt eben gebraucht wird als staatliches Desinformationsinstrument.
Jetzt bin ich ja sehr froh, dass Tobias Kleber noch bei uns ist. Warum? Der ist Professor für Medienrecht. Und ich weiß, seit wir uns kennen, das ist schon seit Mainzer Lehrstuhlzeiten bei Fink, befassen wir uns damit. als Assistenten, als Wissenschaftler praktisch und haben im Prinzip ja mehr oder weniger das Übergreifen der Digitalisierung in das Medienrecht ja begleitet. Ne? Und das ist ein Kernforschungsthema für uns, für dich ja auch klar, insbesondere Tobi. Deswegen, sag mal was. Ja.
Das freut mich, dass du mich jetzt explizit in dieser Rolle als beurlaubter Medienrechtler sozusagen ansprichst. Denn als Landesdatenschutzbeauftragter hätte ich dann erstmal wahrscheinlich die Frage beantworten müssen, wie weit schützt das Datenschutzrecht die Demokratie? Wäre schon gar nicht so einfach gewesen. Dann hätte ich gesagt, rein datenschutzrechtlich muss man natürlich dann schauen, wenn soziale Medien und Plattformen eingesetzt werden, wie weit das Fragen von Joint Control, und dann würde ich was über die EuGH-Rechtsprechung erzählen, aber das hast du mich nicht gefragt, sondern du hast gesagt, wie siehst du das als Medienrechtler? Und da stellt man auch fest, wenn man mal davon ausgeht, wie das Bundesverfassungsgericht den Rundfunk bewertet und sagt, der wird deswegen ein bisschen stärker reguliert als zum Beispiel die Presse, und es gibt da mehr Vorgaben, die letztlich Freiheit und Demokratie schützen. Und wie wird das begründet? Weil der Rundfunk Medium und Faktor der öffentlichen Meinungsbildung ist. Und wenn wir uns heute angucken, wo Meinung gebildet wird, dann ist das eben wohl nicht mehr der Rundfunk, sondern es sind soziale Medien. Und wenn das so ist, dann muss man wirklich schauen, wie sieht das aus? Wie wird Meinungsbildung auch über die Plattformen betrieben? Das kann man dann natürlich aus einer wettbewerbsrechtlichen und einer verbraucherrechtlichen Sicht auch machen, aber jetzt mal wirklich aus von der Demokratie her denkend, müsste man hier schon vielleicht feststellen, dass da zum Teil zu wenig passiert. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, das ist Diskursraum. Ne? Das heißt also auch, politisch wird gestritten bei sozialen Medien. Man muss dann aber auch wissen, es wird algorithmenbasiert gestritten. Und wenn man das wiederum sieht, dann muss man feststellen, dass vielleicht bestimmter Content, und der muss gar nicht immer so positiv sein, sondern das kann eine Hassnachricht sein. Und wenn man dann feststellt, dass die Hassnachricht größere Reichweite bekommt, einfach weil sie hasst und also eine negative Emotion ist, dann ist das für den öffentlichen Diskurs ein echtes Problem. Und da müsste man meines Erachtens nach ran, tatsächlich.
Also das heißt, mal auf den Punkt gebracht, Vielfaltsicherung für solche Angebote. Wir hatten in der Datenethikkommission, habe ich da mal diskutiert und reingebracht, das Zwei-Säulen-Modell, da haben wir auch intensiv drüber diskutiert. Das ist ja so ein System, wo man im Prinzip, eine Vielfalt, die sich aus den Diensten generiert, mit einer Vielfalt konfrontiert, deren Parameter dann natürlich, das ist einzuräumen, schwierig zu setzen sind. Aber das ist nun mal beim Rundfunk genauso. Da setzt der Staat auch im Medienstaatsvertrag die Parameter für die Vielfalt, und da muss sich das dann darunter ausbilden. Also ich deute das jetzt so, Tobi, wie auch immer man das angeht, eine Vielfaltsregulierung zur Sicherung der Demokratie, was wir im Rundfunk immer haben. Ja gut, da lachen wir ja heute drüber, über die Suggestivkraft und das Sonderregime, mal ganz ehrlich. Und wir haben es halt jetzt mit einem Regime zu tun, das überhaupt keine Sonderregulierung hat, sieht man mal vom DSA ab, der aber die Vielfalt nicht im Auge hat, sondern die Bekämpfung der Kriminalität. Ja, da müsste doch in der Tat zur Sicherung der Demokratie was her. Der EMFA, das ist der Europäische Media Freedom Act, ist jetzt nicht so wirklich dessen Zuständigkeit. Das ist Sache der Mitgliedstaaten, die Meinungsfreiheit zu sichern, je nach ihrer verfassungsrechtlichen Vorgabe. Und ganz ehrlich, ich habe da auch keine Lust drauf, dass irgendein Staat Vielfaltsvorgaben macht, die ich in Deutschland nur überhaupt nicht gutieren würde, weil wir einfach anders mit Vielfalt und Demokratie umgehen, als das vielleicht andere von unseren Freunden in der Europäischen Union tun, wenn man auch nur dahin guckt. Also insofern weites Feld. Sag noch einen Satz, Tobias.
Thema. Ich habe natürlich auch keine Patentrezept. Ne? Es muss halt natürlich auch staatsfern passieren. Ne? Also man kann jetzt Vielfalt nicht irgendwie aufgeben, sondern das muss schon in einem Kontext sein, der ja staatsferner auch noch abbildet. Und wie macht man das jetzt bei sozialen Medien, bei Algorithmen? Einfach ist es nicht. Also eine Lösung habe ich natürlich auch keine. Ich sehe nur das Problem und stelle fest, dass es an der Stelle nicht stark reguliert ist, was möglicherweise nicht so gut ist.
Ja, dann zitieren wir doch an der Stelle abschließend, bevor wir zur Datensicherheit kommen, Herrn Böckenförde, Verfassungsrichter und Verfassungsjurist. Der zentrale Satz seines sogenannten Böckenförde-Diktums ist ja sinngemäß, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann. Das hat was Fatalistisches und was sehr Wahres. Ja, machen wir das Beste draus. Denn immerhin sind nur wir es, die es halten, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, gehen wir zu einem anderen wichtigen Thema, nämlich zur Datensicherheit. Das ist das Letzte auf unserem Zettel. Ich hatte ja gesagt, Datensicherheit, ja, wir brauchen jetzt, um die Freiheit der Menschen zu sichern, Daten. Die Polizei braucht Daten. Der Europäische Gerichtshof lässt in engen Grenzen Vorratsdatenspeicherung zu. Es ist in Deutschland im Herbst ein Sicherheitspaket gescheitert, und zwar nicht wegen zu wenig Datenschutz, sondern wegen zu viel Datenschutz. Und jetzt muss man sich natürlich zur selben Zeit ungefähr kam eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, BKA-Gesetz 2 betrifft eine Detailfrage. Da muss man natürlich sagen, liebes Bundesverfassungsgericht, na ja, da bräuchten wir mal nicht die Quisquilien der Weiterverarbeitung an der Endmoräne der polizeirechtlichen Arbeit, sondern einen grundsätzlichen Aufschlag, der sich dem Gesetzgeber in irgendeiner Form offenbart. Was geht denn jetzt? Und das Thema wird ja in der Digitalisierung zwangsläufig immer und immer weiter zum Problem werden. Ganz klar, personenbezogene Daten sind bei all dem zu schützen. Die meisten Menschen sind rechtstreu und haben ein Recht darauf, nicht in den Fokus zu geraten. Auf der anderen Seite muss doch eine Lösung gefunden werden, die Freiheit in dieser wirklich stark angegriffenen Welt der Sicherheit auch mit Hilfe von Daten rechtskonform zu schützen. Ich bin jetzt froh, dass ich nicht weiterreden muss, sondern an Axel Voss übergeben darf, der da ja zu einer Meinung gehört hat.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, was jedem erstmal bewusst werden muss, das gilt genauso, wie ich das vorhin für die Gesundheitsdaten gesagt habe, aber eben auch im Bereich der Sicherheit. Daten können heute einfach mehr Sicherheit oder eben Gesundheit, aber mehr Sicherheit generieren. Und deshalb sollten wir schon in einem Umfang auch Datenanalysen in diesem Bereich besser zulassen. Mittlerweile auch manche strafrechtlichen Fälle, die nur noch eine Ausgangsgrundlage von Daten haben, da muss man sich eben auch fragen, will man dann überhaupt noch eine strafrechtliche Verfolgung haben, wenn Daten der einzige Anhaltspunkt dafür noch sind? Oder lassen wir dann bestimmte Straftaten quasi zu, weil wir uns bei den Daten irgendwie zu sehr darauf beziehen, dass es alles irgendwie sehr geschützt werden muss? Also ich glaube, wir brauchen hier einen Mittelweg. Wie der genau aussieht, weiß ich auch noch nicht genau. Auf jeden Fall, so wie es bislang läuft, schützt es eben eher Kriminelle als wirklich dann den Staat oder den Bürger oder das Opfer. Und da müssen wir irgendwie eine andere Balance hinbekommen. Jetzt ist das Ganze natürlich verkompliziert worden durch entsprechende Rechtsprechung, wobei auch ich manchmal in dieser Frage dem EuGH schon aktivistische Züge zurechnen würde. Und auch da, finde ich, muss man etwas großzügiger werden, weil ich schon das Gefühl habe, die Sicherheit, gerade auch organisierte Kriminalität, Clan-Kriminalität, grenzüberschreitende Kriminalitätsformen brauchen hier im Grunde eine viel bessere Grundlage. Ich glaube auch, also in diesem Mandat soll auch auf der europäischen Ebene diese Frage der Vorratsdatenspeicherung, wie immer man es auch nennen mag, soll durchaus nochmal wieder eine Rolle spielen. Und wie wir jetzt diese Balance hinbekommen zu dem, was der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, uns bereits mit auf den Weg gegeben hat, wird das, glaube ich, nicht sehr einfach sein. Vielleicht müssen wir hier auch mit Lösungen arbeiten, die eher, ich sag mal, wie eine Art dritte Person irgendwie über Daten verwaltet oder die entsprechend verteilt, damit wir eben die Sicherheit des Einzelnen oder die Schutzbedürftigkeit des Einzelnen in diesem Bereich irgendwie auch besser gewährleisten können. Das mag mittlerweile auch völlig andere Modelle geben. Und das ist aber das, was auf jeden Fall auf uns zukommen wird.
Ja, was Tobias Geber ist ja der Anwalt der Privatsphäre. Und er, ja, sind wir ja alle, aber du ja gerade auch in dem Bereich. Ne? Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn man in Richtung KI guckt, da ist es ja letztlich manchmal so die Beobachtung, KI kann alles. Und wir haben jetzt viele Jahre die Digitalisierung verschlafen und jetzt überspringen wir alles und dann geht es in jedem Bereich mit KI weiter. Und da können wir dann jetzt auch, aber wirklich auch ja sehr schaffensfroh losgehen und ja wissen vielleicht auch gar nicht so genau, was es damit auf sich hat. Das Thema KI-Kompetenz spielt ja da auch wieder eine Rolle. Ja, jetzt genau. Stellt sich die Frage, bei allem, was Axel Voss gesagt hat, dabei, ganz klar. Zugleich muss aber auf der anderen Seite auch ein Konzept her zur Wahrung des Privatschutzes der Menschenrechte vor zu viel Überwachung. Und das ist natürlich jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass die KI dazu kommt, Klammer auf, die beim Bundesverfassungsgericht in diesen Verfahren, um die es jetzt hier geht, Palantir und Co., also Hessen und Hamburg, überhaupt keine Rolle spielt. Also es geht überhaupt nicht ansatzweise um die Frage, wie soll die Polizeiarbeit unter Einsatz von KI-Modellen und Systemen passieren. Zum Beispiel Markus Hartmann, Chef ZAK NRW, die überlegen, dass man Deepfakes erzeugt, um den Enkeltrick mal so ein bisschen umzudrehen. Da wird Kriminelle angerufen mit einer Stimme, die er kennt, und dann soll er plaudern, weil er denkt, da ruft gerade mein Mafia-Kollege an. Und das ist natürlich ein Transparenzproblem nach der KI-Verordnung, ein Deepfake-Problem. Da ist ja noch viel zu machen. Ich sehe den Bedarf absolut und zugleich muss das natürlich bei dem Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg, jedenfalls dann, wenn sie sein Zuständigkeit bereits fällt, über den Tisch und durch die Tür. Erzähl doch mal ein bisschen aus der Praxis, lieber Tobi, was erlebst du in Zeiten der KI-Sicherheitsdebatte?
Ja, ich will es in zwei Schritten vielleicht machen. Also einmal von der Metaebene betrachtet eher und dann an einem konkreten Beispiel. Also zunächst ist ja mal ganz grundsätzlich die Frage, wie man das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit, wenn das überhaupt Gegenspieler sind, versteht. Ne, da kann man sagen, Freiheit durch Sicherheit, das wäre ein Ansatz. Man könnte, und das wäre jetzt mein Ansatz, Sicherheit nach Maßgabe der Freiheit. Das heißt also, erstmal ist das eine Frage der grundsätzlichen Schwerpunktsetzung. Das ist Punkt 1. Punkt 2, KI-Kompetenz, ja, auch dort. Und wovor ich warnen möchte, ist etwas, das auch unter verschiedener Begrifflichkeit auftaucht, Solutionism oder ja, zu viel Technikgläubigkeit. Also wir versprechen uns zum Teil von KI viel. Und ich möchte mal an einem Beispiel, also Sicherheitspakete gibt es nicht nur auf Ebene des Bundes, sondern natürlich auch in den Ländern. Und der Grundansatz, der ist zunächst mal verständlich. Also man will Verbrechen bekämpfen, man möchte, soweit es geht, das Ganze verhindern und man möchte das zeitgemäß machen. Das ist völlig, völlig klar, zunächst mal vom Grundansatz her. Dann ist aber die Frage, wie macht man das konkret? Und dann gibt, wenn man dann ein Sicherheitspaket schnürt, das wird man dann später auch ausbuchstabieren müssen durch Gesetz, aber zunächst mal, wenn man das also formuliert auf politischer Ebene. Und wenn ich dann lese, also das gibt es in Baden-Württemberg, ein umfangreiches Paket mit insgesamt ganz, ganz vielen Maßnahmen, ich glaube knapp 30 insgesamt, je nachdem, wie man das zählt. Aber ganz viele dieser Maßnahmen haben etwas mit KI zu tun. Also den Begriff KI liest man über 6 oder 7 Mal. Und ja, du hast angesprochen, BKA-Gesetz, auch Bundesverfassungsgericht, also Vera, Palantir ist da auch ein Thema, aber da möchte ich gar nichts zu sagen, da bräuchte man ein bisschen mehr Zeit, sondern eine andere Stelle möchte ich mal zur Diskussion stellen, weil das ein Beispiel ist, ganz konkret, und da knüpfe ich an einem anderen Punkt an, den wir auch schon hatten. Dann liest man hier Nutzung technischer Übersetzungsmöglichkeiten mittels KI, insbesondere bezüglich seltener Sprachen oder besonderer Dialekte. Und ich versuche es jetzt ganz einfach zu sagen, worum es da geht, maschinengestützte Übersetzungen, gerade in Asyl-, Migrationsverfahren, wo das natürlich eine riesengroße Herausforderung ist, wo man also schnell wissen muss, was derjenige sagt oder nicht sagt und wie er es formuliert hat. Und das löst gegebenenfalls auch sehr hohe Kosten aus, völlig klar. Also ich sehe den Punkt, wenn man den Dolmetscher da einschalten muss. Die Frage ist, kann man das durch KI lösen? Und wenn man das jetzt hier liest, da kippen wir KI drüber und dann ist das schnell und effizient und kostengünstig möglich. Und an der Stelle, ja, muss ich ganz einfach sagen, der Rechtsstaat muss an der Stelle auch schauen, ob er das noch valide abbilden kann. Und wenn wir jetzt, du hast den Leitfaden angesprochen und wir haben ihn in das Englische übersetzt und wir haben es KI-assistiert getan. Das bedeutet, also auf Grundlage der deutschen Fassung über eine KI-Assistenz einen Text erhalten, den wir dann händisch überprüft haben. Und wir haben gesehen, dass die Qualität, wie sie zunächst mal da war, durchaus überschaubar war und das System zahlreiche Fehler gemacht hat. Also wirklich schwere Fehler. Das heißt also, man muss, wenn man die KI an der Stelle einsetzt, am Ende des Tages sehr viel kontrollieren und das führt dann am Ende des Tages zur Frage, wenn ich das tun muss, ist es dann überhaupt noch effizient? Und das gehört auch, um es wieder auf die Metaebene zu schieben, dann zur KI-Kompetenz, dass man also Bereiche sich anschaut, wo macht es Sinn, wo macht es möglicherweise keinen Sinn? Und davor möchte ich ganz einfach warnen. Also man muss es sich an jedem einzelnen Punkt genau angucken, was tut das System? Was kann es tun? Wie viel kann es leisten? Welche Sicherungsmechanismen gibt es? Das ist dann zum Teil eben auch viel Beratung, die wir dann auch als Landesdatenschutzbehörde leisten müssen, in zum Teil wahnsinnig sehr kurzer Zeit. Ja.
Da würde ich das gerne nochmal aufgreifen, dem Axel nochmal zurückspielen. Also gerade der Fall, den du ansprichst, da kommt ein Asylbewerber zu einem Verwaltungsgericht irgendwo in Deutschland, sagt, schönen guten Tag, mein Name ist so und so, ich spreche eine Sprache, die ein Dialekt ist und die Sie nicht verstehen, der Dolmetscher auch nicht und die KI möglicherweise aber schon. Und jetzt habe ich eine wichtige Information für Sie, ich bin zu Hause politisch verfolgt, denn ich bin homosexuell. Aha. So, und jetzt muss das die KI übersetzen und der Richter lässt sich das dann so sagen. Ja, das ist ein Thema für sich, wo ich glaube, dass die KI in ihrer Übersetzungsfunktion an Grenzen gerät, insbesondere auch der richterlichen Amtsermittlung und so weiter. Das heißt, wir sehen sehr schön, dass das nationale Verfassungsrecht natürlich Dinge einfach ausschließt, selbst dann, wenn die KI-Verordnung sie gestattet. Und da hatte ich jetzt eine konkrete Frage. Man kann nämlich nach der KI-Verordnung, ich wollte das zuerst nicht glauben, aber es steht drin, in Anhang 3, Nummer 7, kann ich bei Migration und Asyl zum Beispiel Instrumente einsetzen, wie Lügendetektoren, um sowas rauszukriegen. Da habe ich mich immer gefragt, wie kommt sowas da rein? Also wenn ich mir die Europäische Menschenrechtskonvention, die EU-Grundrechtecharta und die Verfassung der Mitgliedstaaten angucke, dann glaube ich, ist das rechtsstaatliche Standing von Lügendetektoren eher so mittel bis schlecht, auf jeden Fall nicht belastbar. Wie kommt sowas, Axel, vielleicht weißt du das zufällig, da rein, dass man sagt, also man kriegt das ja in keinem Mitgliedstaat und auch schon nach dem europäischen Verfassungsrecht ja gar nicht sinnvoll diskutiert. Wie kommt der Einsatz eines Lügendetektors in den von Professor Keber geschilderten Fall der Übersetzung durchs Verwaltungsgericht?
Ja, also zunächst einmal spielt sich ja im Europäischen Parlament sozusagen eine Meinung wider, die mehrheitsgesteuert ist. Und das war in dem letzten Mandat eben eher linksorientierter als rechtsorientierter. Und da wollte man eigentlich KI überhaupt nicht in Zusammenhang dort sehen mit all diesen Dingen, die du eben auch gerade beschrieben hast. Andererseits, wenn wir dann in dem sogenannten Trilog, wo ja das Parlament auf die Kommission beziehungsweise dann auch auf den Rat und damit die Vertreter der Mitgliedstaaten stößt, spielt hier natürlich das praktische Leben auf einmal eine sehr große Rolle, wo es dann auch darum geht, wie kann man KI in der Verbrechensbekämpfung bei der Polizei unter auch Stichworten wie Predictive Policing oder wie kann man biometrische Daten besser einsetzen, auf einmal das Praktische eine sehr große Rolle dort auch spielte. Und so wurde dann über den Rat damals dann diese Idee dort mit eingebracht, dass es auch für die Erkennung von Personen, für Sachverhaltsrichtigkeit und ja auch die Nutzung biometrischer Daten, nicht nur was die große Herausforderung der Migration betrifft, sondern auch dann in der Verbrechensbekämpfung durchaus praktikable Hilfsmittel sein könnten. Und deshalb hatten die Vertreter der Mitgliedstaaten damals dann großen Wert darauf gelegt, dass man auch hier, ich sag mal, neue Technologien in diesen Bereichen auch einsetzen kann.
Der Lügendetektor wäre jetzt für mich so keine neue Technologie, ne? Ich bin da so drüber gestolpert, ne, dass ich dachte, ja gut, aber was auch immer mir der europäische KI-Rahmen gewährt, mitgliedstaatlich kriege ich sicherlich nicht eingesetzt, würde ich mal sagen. Ne?
Ja. Ja. Ja, also, aber ich glaube, man sollte sich eben schon einfach auch Gedanken darüber machen, eine Strafverfolgung oder eine Verwaltung als solche lebt ja nun nicht außerhalb sämtlicher neuen technologischen Errungenschaften, die wir hier haben, sondern da sollte man sich ähnlich wie das vielleicht früher mit dem Taschenrechner oder als das Internet aufkam, wo man sich ja auch mit diesen Gegebenheiten auseinandersetzt, deshalb nicht alles grundsätzlich abwehren, sondern durchaus überlegen, es ist da, es bleibt, wie kann man es nutzen und wie können wir es nach unseren Wertvorstellungen am besten einsetzen?
Ja, aber ich bleibe dabei mal unter uns. Der Lügendetektor wäre es für mich, der wird da so nicht runterfallen unter die neue Technik, die ich mir mal intensiv so im Polizeieinsatz oder ist ja gar nicht im Migrationseinsatz zu vorstellen. Aber ich meine, du hast recht, klar, die Offenheit ist ganz wichtig. Aber ich war halt einfach über dieses Wort gestolpert, wo ich mich einfach frage, was ist das für ein Begriff in einem Gesetz?
Ne? Naja, also ja, ich meine, Lügendetektor mit KI quasi versehen, wo man jetzt ohne das Anbinden an Blutdruck oder wie auch immer in Stimmungsschwankungen, Mimik oder wie auch immer ja möglicherweise Erkenntnisse rausbekommen könnte. Also da gibt es ja durchaus dann auch Anknüpfungspunkte
dafür. Ja, klar. Aber da wird es Debatten geben, bin ich fest und überzeugt. Ich würde sagen, wir haben unsere 5 Themen besprochen und wir haben den 20. Dezember und wir sind, wenn ich das richtig verstanden habe, alle noch mit dem Christkind verabredet. Und das ist natürlich viel weniger zeitlich flexibel, als wir das sind. Und gerade in diesem Jahr fällt Weihnachten wieder so unglaublich früh. Wer hätte damit gerechnet, noch vor ein paar Tagen, ne? Und ich würde vorschlagen, wir lassen es hier so stehen. Was haben wir heute besprochen? Wir haben 5 Themen: Datenwirtschaft, Datenschutz, KI, Demokratie und Datensicherheit unter der Überschrift diskutiert, Datenrecht 2025, koordinierter Zukunftsoptimismus. Mir hat es großen Spaß gemacht, viele Impulse, ja, ein sehr angenehmes Gespräch mit zwei, ja, Menschen, die ich lange kenne, schätze und die für diesen letzten und etwas besinnlichen Podcast im Jahr 2024 ja perfekt sind. Vielen herzlichen Dank in alphabetischer Reihenfolge, lieber Tobias Keber und lieber Axel Voss. War mir ein großes Vergnügen, eine große Freude und ich wünsche euch und allen, die uns zuhören, frohe Weihnachten, guten Rutsch in ein erfolgreiches, gesundes, zufriedenes Jahr 2025. Ja, und dem Datenrecht wünsche ich koordinierten Zukunftsoptimismus, insbesondere unserer neuen Regierung, die ja nun mal bald kommen wird. Einverstanden?
Sehr schön, ich schließe mich dem gerne an.
Ja. Frohes Fest, auch aus dem Ländle und ein sehr schönes Schlusswort, lieber Rolf. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Alles Gute und bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast. Machen Sie es gut.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.